Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin Moin und herzlich willkommen zum Osteopathie-Podcast deines Vertrauens. Du bist auf Knochenjob-Visite mit Klaas und Dennis, deinen beiden Schwurblern von nördlich und südlich der Elbe. Dennis Jakobs mein Name, ich habe einen kleinen Osteopathie-Laden in Hamburg und Klaas Stechmann mir gegenüber. Dem gehört das Hoheitsgebiet Stade und Umgehung. Lieber Klaas, es war mal wieder eine intensive Woche. Ich laufe so langsam auf der letzten Rille, kurz vorm Urlaub. Man sagt ja immer, Urlaubsvorfreude ist eigentlich schöner als der eigentliche Urlaub selber.
Ganz genau.
Ich hatte aber wieder ein kleines Glücksmomentchen diese Woche, und zwar habe ich mal wieder vor meiner Praxistür etwas erlebt. Und zwar habe ich morgens meinen Laden aufgemacht und dann muss ich immer die großen Holztore zur Seite schieben, und da lief ein Mann in Schwarz an mir vorbei und ich erinnerte mich an einen Zettel, der an der Tür hing, wo drauf stand, der Schornsteinfeger kommt, und ich dachte, aha, das könnte er sein, und habe ihn gefragt, ob er der Schornsteinfeger sei, und er sagte ja. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich ihn kurz anfassen darf, und er musste lachen und sagte, ja, darfst du machen. Dann habe ich ihn auf die Schulter gefasst und ihm einen schönen Tag gewünscht, er hat mir einen schönen Tag gewünscht, und schon ging's, glaube ich, uns beiden ein bisschen besser, und mir ist an dem Tag kein Missgeschick passiert, habe niemanden umgebracht.
Okay. Ein Tag ohne Missgeschick, nicht
vor meinem Laden ist nichts kaputt gegangen, von daher... Ja,
ist der Bierkasten denn schon aufgetaucht von deiner letzten Wette?
Nein, spurlos nichts zu holen. Ich habe jetzt, also einige Bremen-Fans haben sich jetzt schon bei mir gemeldet und gesagt, ja, Hagebeck ist eigentlich auch gar nicht das Bier, was man trinken sollte noch, sondern irgendein anderes. Und wenn, dann sollte er mir bitte den 30er-Kasten mit so Maurergranaten, das sind so diese kleinen Stubbi-Flaschen, dahinstellen. Aber spurlos verschwunden. Ich bin mal gespannt. Also jetzt gehe ich erstmal in Urlaub und das wird in Frankreich weit weg vom Bier sein. Aber wenn ich wiederkomme, erwarte ich ein perliges Hopfenmalzgetränk auf meiner Zunge.
Vielleicht solltest du mal wieder Abstinenzen.
Ja, vielleicht ist das ein Zeichen, meinst du?
Ja. Das ist ein Zeichen, glaube ich. Ja, ich glaube ja so an Zeichen und so und Vögel beobachten und so.
Du hast den Schornsteinfeger gesehen, also.
Ja, stimmt, genau.
Das ist Zeichen, soll es nicht geben. Vielleicht Schornsteinfeger anstatt Bier. Ja, muss man nur drüber Gedanken machen an diesem Wochenende.
Ja. Stichwort auf der letzten Rille laufen, auf den Felgen laufen. Da hatte ich diese Woche auch eine Begegnung mit jemandem, der sehr sportlich ist und sehr unterwegs ist und aber auch so ein bisschen stumpf, könnte man sagen. Der hat einen Fahrradweg oder hat einen Arbeitsweg von so 20 Kilometern, hat sich richtig schön neues Gravelbike gekauft, wie das heute viele hippe Leute machen, und ist dann halt damit zur Arbeit gefahren und dachte, dachte ich, das Ding würde ein bisschen besser laufen. Hat dann nach 20 Kilometern gemerkt, dass er auf der Felge gefahren ist, weil der hintere Reifen platt war. Dann musste er nach 20 Kilometern zurück, das natürlich auch durchgezogen auf der Felge. Ich glaube auch, selbst für ein Gravelbike ist das gar nicht mal so gut, wenn man auf der Felge 40
Kilometer fährt. Ich glaube, das ist durch. Die Felge ist durch, ja.
Abends noch zum Training, und dann ist er beim Training zusammengeklappt, hat er Krämpfe in den Oberschenkeln beidseits bekommen.
Ei, mit Gewicht auf den Schultern?
Nicht mit Gewicht auf den Schultern, aber im Boxring.
Okay.
Nicht durch K.O., sondern halt einfach, weil auch irgendwann bei den sportlichsten Menschen die Beine oder die Muskeln dann versagen, wenn man es ein bisschen übertreibt.
Who are you talking to? Also ich wollte mich beim Marathon bei Kilometer 40 auf die Erde legen, weil es einfach nicht mehr ging. Und habe immer noch mit dem schwarzen großen Zehennagel zu kämpfen, der sich durch den Bluterguss gebildet hat. Und ein Marathon-Veterinär hat mir, nicht Veterinär, ein Veteran hat mir gesagt, dadurch, dass ich so gestolpert bin am Ende, also so mit den Vorderfüßen quasi immer nur in den Boden gehauen habe, habe ich mir den Zehennagel blau gemacht. Das ist wohl ein Zeichen davon, dass ich zu müde war und keinen guten Laufstil mehr hatte.
Naja. Mhm. Ja, ja, nicht nur durch Hammer auf dem Zeh und so passiert sowas, sondern halt eben auch durch den Druck in den Schuhen, ne? Falsches Schuhwerk manchmal, zu eng, zu irgendwas und halt den Laufstil.
Mhm. Yes. Speaking of Sport und Urlaub, ein weiterer Patient war in den letzten Wochen bei mir, der mich aus seinem Urlaub in der Slowakei mehrfach versucht hat zu kontaktieren und um eine Video-Osteopathie-Session gebeten hat. Das hat aber organisatorisch bei uns beiden immer nicht hingehauen, wann wir jeweils Zeit hatten. So, und dann war er aber nach dem Urlaub bei mir und hatte random irgendwelche Hüftschmerzen, Oberschenkelschmerzen und kam bei seinem Golfspiel irgendwie nicht mehr gut in den Schwung rein. Es tat so weh, dass er zum Teil die geplanten Besichtigungen in der Slowakei nicht machen konnte. Auf jeden Fall sagte er, ich habe jetzt in meiner Verzweiflung versucht, in der Slowakei irgendwelche Osteopathen aufzutreiben, aber du glaubst nicht, da arbeitet gar keiner. Ich habe ganz viele Nummern angerufen und zum Teil waren die Nummern gar nicht belegt oder die hatten irgendwie so ganz wilde Arbeitszeiten mittags von 13 bis 15 Uhr und hatten demnach auch keine Termine mehr verfügbar. Also auf jeden Fall hat er in der ganzen Slowakei niemanden gefunden, der sich um ihn gekümmert hat. Und da musste ich innerlich nochmal denken, manche machen es auch richtig, machen einfach Chili Vanilli, ich mache zwei Stunden meinen Laden auf und dann gehe ich wieder in die Hängematte. Also Respekt, Slowakei, ihr macht einiges cleverer als ich. Ja, ja. Und jetzt hat er sich auf jeden Fall wieder bei mir gemeldet und sagt, ah, Wunderheilung, Wunderheilung, ich habe das Golfturnier, was jetzt anstand, gewonnen. Wann kann ich wieder zu dir kommen? Auf jeden Fall.
Ja, okay. Ja, das hat mir diese Woche auch jemand erzählt, der in seiner Heimat Ecuador gefahren war und da auch nach einem Osteopathen geguckt hatte, für sich, aber auch für seine Familie. Und Osteopathie war da halt auch von einem Physio angeboten worden, aber der hat seine Hände nicht benutzt, der hat irgendwie auch nur Elektrotherapie angelegt und sowas und dann war das irgendwie Osteopathie. Andere Länder, andere Sitten.
Ja, es ist es. Speaking of, passt perfekt jetzt da rein. Ich habe einen, kam der her, war, glaube ich, auch Ecuador. Welches Land isst noch mal gerne Meerschweinchen? Sind das nicht die Ecuadorianer?
Die Peruaner, nicht wahr?
Oder Peruaner. Ja, also soll nicht despektierlich sein, aber ein Land
steht... Ab und zu gibt es auch mal Ratte für die Touristen.
Steht ganz besonders dafür. Und da gibt es wohl einige Heiler, die... da gehst du mit einer Körperregion, die wehtut, dahin. Dann nehmen die ein lebendes Meerschweinchen, reiben das Meerschweinchen zum Beispiel jetzt an dem schmerzenden Knie, killen das Meerschweinchen, schneiden das Meerschweinchen auf, holen die inneren Organe raus und das innere Organ, was am beschädigtsten aussieht, das ist bei dir, der das Knieschmerz hat, das betroffene Organ, was für deine Knieschmerzen verantwortlich ist. Und dann wird das behandelt. Also vielleicht da auch nochmal über die Diagnosestrategien und Wege nachdenken, ob man sowas mal... Ich weiß nicht, ob dann das Meerschweinchen hinterher gegrillt wird noch und von beiden verspeist wird oder nicht. Vielleicht ist das auch Teil der Therapie. Auf jeden Fall Thema andere Länder, andere Sitten.
Viszera, ne? Osteopathie.
So, also...
Und Tieropfer, okay. So,
also... Wenn die dann noch den Gott des Diclofenac anrufen, dann ist doch so langsam wieder noch ein Schuh raus, Klaas. Also ich glaube, die Evidenz ist nicht viel geringer als vom Vorlauf der Stair, aber gut.
Ja. Nicht schlecht.
So viel dazu.
Ja. Eine Begegnung hatte ich auch noch diese Woche, wo es um die Ernährung ging und was gut und was schlecht ist. Eine Patientin von mir trifft ihren Nachbarn immer bei einer Runde. Sie macht eine Hunderunde und der Nachbar geht immer 6-mal dieselbe Runde, weil er halt was für seine Gesundheit tun will und so diese 10.000 Schritte gerne machen möchte.
Mm.
Super Ding, der ist dann echt lange unterwegs und macht das auch eisern. Haben sich so ein bisschen mehr unterhalten und so. Ja, mein Arzt ist ganz unzufrieden mit meinen Blutwerten, obwohl ich so schlank bin. Der Typ soll wohl relativ schlank sein. Aber im Laufe des Gesprächs kam raus, seit vielen Jahren jeden Tag bei McDonald's Mittagessen. Okay. Plus abends zusammen mit der Mrs. zu Hause Pizza bestellen. Plus Cola 5 Liter jeden Tag.
Nein!
5 Liter. Nein. Bei 5 Liter Bier wäre ich nicht erschrocken.
Das
aber
frisst sich doch durch Cola, den, das frisst sich doch durch den Körper.
Durch deine Speiseröhre, durch die Zähne, durch alles.
5 Liter?
Ja, so sind manche Leute drauf.
Ich kriege ja 5 Liter mit allen anderen Flüssigkeiten, die ich so konsumiere, nicht hin. Und der
hat ja, wie gesagt, 5 Liter Kaffee hätte mich nicht erschrocken oder so. Oder Red Bull, ja gut, Red Bull wäre noch härter, aber Alkohol wäre auch okay gewesen. Aber
Alter,
eieiei, ne? Das musst du mal in Zucker umrechnen. Das ist, glaube ich, irgendwie so fast so ein Kilopaket Zucker oder so. Oder naja, so ein Pfund, ne? So 500 Gramm müssten das ja theoretisch sein. Ja, da kannst du 10.000 Schritte machen, wie viel du willst. Solltest du mal lieber von heute auf morgen. Ja. Und dann Alter, sagte sie, ich habe es jetzt vergessen nachzurecherchieren, es soll aber eine Fast-Food-Entzugsklinik in Hamburg geben.
Ernsthaft?
Ja, wollte ich noch recherchieren, Mist, kam jetzt ein bisschen kurz.
Sehr interessant.
Das wäre ja ganz geil, ne?
Okay.
Vielleicht können die da auch noch Osteopathen gebrauchen, dass man da halt irgendwie auch was macht.
Ja, sehr skurril. Ich habe auch noch ein skurriles Thema, was ich jetzt in den letzten 14 Tagen unabhängig voneinander mit 3 Menschen besprochen habe. Klaas, bring uns mal mit in deinen Kleiderschrank. Was hast du per se für Unterhosen? Bist du ein Boxershorts-Träger? Hast du so einen Slip oder bist du so ein enger Boxershorts-Träger? Oder hast du so lockere Boxershorts?
Ist jetzt ein bisschen persönlich.
Laber mich nicht voll, du trägst keine Unterhose, ja.
Ja, Boxershorts, früher natürlich in der Jugend waren ja immer so diese riesengroßen Dinge angesagt.
Ja.
Mit der Physio-Ausbildung fing es an, dass man dann besser etwas enger anliegende tragen sollte, damit das nicht irgendwie unangenehm wird, wenn man in Unterhose die ganze Zeit auf der Behandlungsbank liegt oder rumläuft. Genau, und da wechsle ich immer so. Mal so, je nachdem, was gerade so im Wäschekorb oben ist oder auch wie die Stimmung ist.
Was überhaupt noch verfügbar ist.
Genau. Also tendenziell eher wieder zum Lockeren übergehen.
Interessanter Punkt. Und zwar ist ja die große Frage, wir beide haben jetzt ja Halbzeit in unserem Leben erreicht, wir haben die 4 vorne und es gibt ja so einen Mythos, dass bei den lockeren Boxershorts dann irgendwann der Hoden des Manns einfach immer weiter nach unten fällt, die Glocken werden länger als das Seil und irgendwann ziehst du einfach deinen Hodensack hinter dir her, wenn du über die Straße gehst und stellt sich die Frage, besser eng anliegende Boxershorts, die alles hochhalten oder einfach lockere Boxershorts, wo Freiheit und Baumeligkeit angeht. Und ich habe mich jetzt da mal hintergeklemmt und ein bisschen recherchiert und du hättest es dir denken können, gesünder ist die lockere Boxershorts tatsächlich, aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist die Variabilität des Höhe oder Niedrigstandes des Hodens ja Thermoregulation des Körpers. Ja. Also der Hodensack muss möglichst kühl bleiben, damit die Spermien möglichst frisch bleiben und demnach, wenn uns warm ist zwischen den Beinen, hängt der Hodensack eher tiefer und wenn uns kalt ist, zieht es sich eher körpernah zusammen, um auch nicht zu kalt zu werden. Und wenn wir eng anliegende Boxershorts haben, sind wir tendenziell eher wärmer unterwegs. Und das ist für die Qualität und die Spermienproduktion insofern beeinträchtigt. Ich habe hier ein paar Zahlen rausgeschrieben. Es wurde gemessen, dass 25% der Spermienkonzentration, 17% der Spermienanzahl und 33% der beweglichen Spermien mehr bei frei hängenden Boxershorts-Trägern zu finden sind pro Ejakulat als bei den Männern, die so eng anliegende Slipper haben. Mhm. Und dazu kommt noch, dass durch die vermehrte Reibung mit diesen engen Unterhosen und einer etwaigen Behaarung es mehr zu Infektionen der Haut führen kann, dass man so ein Härchen einwächst, dass man mal so ein Pickelchen bekommt oder dass die Haarwurzel sich entzündet und dergleichen. Von daher ist es grundsätzlich ratsam, eher eine offene Boxershorts zu tragen. Und zu dem kosmetischen Thema, dass im Laufe des Lebens der Hodensack mehr hängt und dass man, wenn man ihn trägt, also anhebt, dem ein bisschen vorbeugen kann, konnte nicht bewiesen werden. Es ist einfach im Laufe des Lebens so, dass verschiedene Kollagenfasern zum Beispiel Ligamentum suspensorium testis, das wird einfach ein bisschen schwächer und dadurch hängt der Hoden mehr durch und ähnlich wie es im Gesicht auch ist, die Haut verliert so ein bisschen an Elastizität und hängt mit der Schwerkraft ab und das passiert natürlich auch am Hodensack und von daher gibt's da schon natürlich eine leichte Verlängerung, aber jetzt nicht signifikant. Dazu das, ich habe das für alle Hörerinnen und Hörer endgültig geklärt, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich habe das schon kurz für die weibliche Brust recherchiert, da gibt's noch ein paar andere Faktoren, das ist ganz interessant, das gucken wir uns dann nochmal an.
Ja, lass uns mal dabei bleiben, weil da fallen mir jetzt gleich drei Stichworte zu ein zu dem Thema. Die von mir hochgeschätzte Kollegin Angelika Strunk, die Osteopathin, die ich ja auch schon im Interview hatte, die hat auch mal was dazu dem Thema gesagt und die meinte, dass der Hoden, ne, und die Aufhängung des Hodens, dass das schon echt mit seiner Schwerkraft auch einen Einfluss auf die gesamte Haltung quasi auf so, jetzt nicht die zentrale Sehne, aber so ein zentrales Bindegewebsapparat haben kann. Und die sagte, wenn so ältere Männer insbesondere, wenn die immer krummer werden und am Rollator hängen, die sollen sich wieder so einen richtig schön engen, straffen Slipper anziehen, der den ganzen Hodensack oben hält und dass das einen Einfluss auf die Haltung hat. Ja. Und teilweise auch bei Jugendlichen wohl auch, ne? Wenn die dann anfangen und so, die Mutter sucht dir nicht mehr die Hosen raus, sondern wollen sich coole Boxershorts kaufen oder so, dass das manchmal auch von Vorteil sein kann, wenn das schön hochgehoben wird. Und zu dem Thema so der Thermoregulation, habe ich auch schon oft so die Anekdoten gehört, dass das eine japanische Verhütungsmethode sein soll, vorher in die Sauna zu gehen.
Ah.
Ja, oder nochmal extra den Hodensack in eine warme Schale zu legen.
Ah, okay. Also,
interessant. Es gibt verlässliche Verhütungsmethoden, es gibt unverlässliche. Ich würde das auf jeden Fall eher zu den zählen, auf die nicht so viel verlassen.
Richtig, richtig.
Genau, und eine Sache, wo mir sich alles zusammenzieht, Thema Gleichberechtigung. Da habe ich einen Podcast gehört, wo es um Verhütungsmethoden geht, die Männer machen können. Und da gab es so eine Gruppe, ich weiß nicht, ob die das erfunden hatten, jedenfalls hatten die das propagiert, einen Gummiring, den man sich über den Penis zieht und den man so weit über den Penis zieht, dass die Hoden in den Rumpf zurückgedrückt werden. Die Hoden können in aller Regel über den Leistenkanal zurückgestopft werden. Und du trägst...
Gefährlich, Alter.
Gefährlich, ich glaube auch. Du trägst dieses Ding mehrere Stunden am Tag, ziehst dir das so zurück, dass sich deine Hoden aus dem Hodensack zurück in den Leib gequetscht werden.
Alter.
Es soll angeblich nicht unangenehm sein, aber bei der Vorstellung, auch jetzt schon, zieht sich mir alles zusammen. Boah. Ich könnte bald ohnmächtig werden.
Also ich... Okay. Also A, könnte das ein Fetischthema sein. Und B,
glaube ich auch,
kenne ich genug Männer, die sich operativ den Hoden aus dem Körper raus haben operieren lassen. Ja, von daher würde ich das Ding jetzt, oder die Dinger im Zweifel nicht beide da wieder, würde ich von abraten.
Aber es scheint zu funktionieren. Also der, den sie interviewt hatten in dem Podcast, der hat das bei sich gemessen mit Spermagramm oder Spermatogramm. Mhm. Und das schien so zu funktionieren. Also dadurch hatte er dann halt so wenig Spermien, dass er halt vorübergehend zeugungsunfähig sein müsste. Aber das ist halt wieder reparabel, also wie sagt man?
Es reguliert sich wieder.
Reguliert sich wieder, sodass du dann halt wieder vollkommen in Schuss bist.
Spannend. Das ist genauso eine coole These wie diese ganzen Dudes, die auf Social Media immer propagieren, man soll seine primären Geschlechtsorgane doch in die Sonne halten, dass der direkte die direkte Sonneneinstrahlung sehr gut fürs Testosteron und für alle möglichen präventiven Maßnahmen ist und dann siehst du da so drei wirklich Spartentypen, nur bekleidet mit einem Handtuch, mit dem Rücken zur Kamera und wie sie dann alle ihr Handtuch lüften und sich dann in Richtung Sonne recken. Und die Sonne deckt sich wahrscheinlich auch, what the heck.
Ja, aber gut. Versuchen eine Sonnenuhr damit zu reproduzieren mit dem Phallus. Oh je.
Ja, also das wäre doch mal eine schöne Geschichte, um einen Kommentar unter unsere Folge zu geben oder uns mal Rückmeldungen unter Eigenerfahrung oder andere Techniken zu erklären, vielleicht auch mit Abschnürtechniken, also ich weiß es nicht.
Ja,
Lass
uns zu seriösen Themen kommen.
Yes.
In der letzten Folge angeteasert hatten wir schon, dass wir uns einen Olymp der Osteopathinnen und Osteopathen vorstellen wollen. Ganz persönlich, sehr subjektiv, wollen wir mal gucken, wen wir so auf das Podest stellen, der einflussreichen Osteopathinnen und Osteopathen. Lebendig, nicht mehr lebendig, weiblich, männlich, Osteopathinnen, Osteopathen oder vielleicht auch aus anderen Gebieten, die einen großen Einfluss auf die Osteopathie hatten und jetzt für uns ganz persönlich wichtige Persönlichkeiten in der Osteopathie sind.
So ist es.
Wollen wir bei unserem Schöpfer, bei unserem Urvater, bei unserem allerheiligen Still
anfangen? Ich muss nochmal vorweggeben, wir hatten es gerade mit dem Thema Boxershorts. Also ich entschuldige mich, ich wollte dringend was machen, aber es ist nicht dazu gekommen. Ich habe keine Frau dabei. Ich habe nur Typen. Und
das von dir, Dennis.
Unser es nervt Woken. Mich. Es, ja, genau, absolut. Das möchte ich immer unterstrichen haben. Aber in meinem persönlichen Vorbildkreis, den persönlichen Olymp, haben mich tatsächlich am meisten scheinbar inhaltlich in meiner therapeutischen Arbeit Männer geprägt. Ich wünschte, es wäre anders, aber...
Und das in der Osteopathie, wo von Anfang an Wert drauf gelegt wurde, dass auch Frauen ins Studium mit rein durften.
So
das hat der Still tatsächlich auch gemacht.
Ja, aber die prägenden Figuren damals stehen häufig für Therapien, mit denen ich nicht so viel arbeite. Von daher haben die mich halt leider nicht so viel beeinflusst. Obwohl ich meine Hüte vor jedem und jeder ziehe, die dazu beigetragen hat, dass ich jetzt hier sitzen kann und in dieses Mikro quatsche.
Ja, hast du schon, es gibt ja auch Leute, die auch zum Beispiel Hippokrates oder sowas damit reinziehen würden, oder?
Ja, habe ich kurz drüber nachgedacht. Also, ich habe jetzt auch kein Ranking, wer hier absolut Number One oder Number Top ist, aber auf jeden Fall. Ja,
genau,
Fall,
das wollen wir nicht.
Auf jeden Fall zu Menschen und auf jeden Fall, Andrew Taylor Still ist in dieser Liste vorhanden für mich, also der absolute Begründer der Osteopathie, für mich Pionier und auch ein bisschen Punker, also geprägt von Schicksalsschlägen, ganz viele liebe Menschen verloren, gebrochen gewesen, alles in Frage gestellt, sich hingesetzt, was Neues sich überlegt, vielleicht auch inspiriert oder vielleicht auch ein bisschen abgeschaut. Das Thema hatten wir schon in der Vergangenheit. Alles gut. Auf jeden Fall hat er sich getraut, was Neues in die Wege zu leiten und hat gesehen, dass es funktionieren kann, hat sich von ganz viel Gegenwind nicht davon abbringen lassen und war hinterher so ein richtig cooler, zurzeliger Dude mit Handstock, immer so ein paar Knochen in der Hosentasche, zu allem und jedem eine Meinung gehabt. Ich glaube, der war auch ein ziemlicher Arsch, muss ich sagen. Also okay. Ich glaube, zu seinen Schülern war der bestimmt auch, wenn die nicht funktioniert haben, es gibt ja so Anekdoten, wie er so einen Prüfling so richtig hat auflaufen lassen, der so ein Feuerwerk an Techniken ihm gezeigt hat und gesagt hat, das ist keine Osteopathie, das ist eine Farce, was du machst hier, raus aus meinem Licht, du hast nichts gelernt. Aber ich glaube, immer für die Sache eingestanden. Und was mich noch interessieren würde, wäre, wie er sich mit der Weiterentwicklung der Osteopathie so arrangiert hätte, jetzt mit den viszeralen Einflüssen oder Sutherland hat er ja noch miterlebt, oder den hat er ja auch geprägt, der hat ja dann auch schon andere Strömungen genommen.
Ja, und vor allen Dingen auch, eigentlich ist ja sein Albtraum auch eingetreten, gerade in seinem Land, in den USA, mit diesem Flexner Report, dass Osteopathen halt Standardmediziner sind, Allopathen, die halt alle möglichen schulmedizinischen Sachen anwenden, aber keine manuellen Techniken mehr, ne? Also die ganzen Medikamente, Spritzen, Operationen und so, das machen ja die Osteopathen in Amerika. Das ist ja genau das, was er eigentlich immer vermeiden wollte, wo er wirklich so gegengekämpft hat und gesagt hat, nein, Osteopathie hat ein Alleinstellungsmerkmal und wird halt nicht so in diese Schulmedizin übergehen und so. Aber genau das ist ja passiert. Und da könnte man ja wieder sagen, dass die Europäer oder andere Länder halt die Fahne hochgehalten haben. Und da halt eben an dieser manuellen Bearbeitung daran festgehalten haben und das weiterentwickelt haben. Das wäre mal interessant. Und das muss man zu Still auch sagen. der ist dann ja auch so ein bisschen Projektionsfläche, habe ich immer den Eindruck. Da kann jeder so rein interpretieren, was er möchte. Dann gibt's Leute, die sagen, er hat niemals eine direkte Technik angewendet, immer nur indirekt und es war alles immer nur weich, was er gemacht hat. Und dann sagen andere, er ist der Erste, der die Faszien in den Fokus gerückt hat und wollte halt hauptsächlich an den Faszien arbeiten. Dann gibt's Leute, die sagen, er war der Blitzeinrenker, er hat alles nur geknackt, so ungefähr. Ja. Genau. Und dann gibt's Leute, ja, die Indigenen, die Ureinwohner Nordamerikas und so. So, dass er die halt sehr respektiert hat. Und dann das Thema Spiritualität und so weiter und so fort. Da kann jeder so ein bisschen was reininterpretieren in ihn und das ist vielleicht auch ganz gut, finde ich. Also, ne, deswegen auch so diese Lichtgestalt, Sagen umwoben, das finde ich auch cool. Ne? Der alte Doktor, der mit seinem Stock durch die Wälder gewandert ist und auch so die Natur mit reingebracht hat, die Naturgesetze, Evolutionsmedizin oder Evolutionstheorie war für ihn auch sehr wichtig. Und das finde ich ganz cool auch. So ein bisschen so diese Spiritualität, an der wir uns auch so bedienen können. Bisschen christlich, bisschen Natur, Religion und so. Das sind Sachen, die ich alles irgendwie ziemlich cool an ihm finde. Deswegen habe ich auch zwei Bilder von ihm in der Praxis. Einmal das eine aus dem Buch von, sag Lewis. Schnell, John Lewis, genau. Wo er mit seinem Stock steht und so relativ aufrecht, so der alte Doktor. Und dann einmal eins von der Arbeitsgruppe von Raphael Zeccara Parodi, wo es darum geht, die alten Prinzipien von Still in die Moderne rüberzubringen.
Ja, also das ist die einzige Fragestellung, die ich habe. Wie aufgeschlossen wäre er? Hätte er richtig Bock drauf gehabt und würde sich allen neuen Erkenntnissen auch bedienen? Oder wäre er, es gibt ja so ein paar Hardliner, die dann an ihrer Technik festhalten und sagen, nur so muss es sein und alles andere, was ihr euch neu dazu ausdenkt, ist Quatsch. Das sei mal dahingestellt auf jeden Fall. Aber eine Lebensleistung, vor der ich meinen Hut ziehe und die ich versuche in Ehren zu halten und mit meinem bescheidenen Wissen jeden Tag anwende, um mein täglich Brot damit zu verdienen. So, also.
Ja.
AT Still, wahrscheinlich auch Teil deiner Liste, oder?
Ja, definitiv. Für mich gibt's da keinen Weg drumherum.
Hast du eine weitere Person?
Ja, ich habe noch weitere Personen. Ich muss so ein bisschen sagen, bei mir persönlich kommt dann lange gar nichts mehr. Ich wollte gerade sagen, danach kommt lange nichts und danach kommen wir beide schon. Ja,
geil.
Also ich habe also geguckt, es gibt ja die Klassiker, sag ich mal, die ganzen großen Persönlichkeiten und habe ich immer überlegt, für mich persönlich, wie wichtig sind die? Also Little John zum Beispiel, Sutherland zum Beispiel, dann die ganzen Leute, die sich in der kranialen Sphäre da weiterentwickelt haben, Magoon, die beiden Beckers, James Jellis, Upledger und so, Viola Fryman, Anne Wales und so.
Mitchell.
Da gibt's für alle, die haben alle was geleistet, aber sind die für mich so besonders wichtig gewesen? Irgendwie nein. Also einerseits indirekt natürlich schon, weil die ja Sachen, Grundlagen geschaffen haben, gerade Martin Littlejohn mit seiner Physiologie, ne, und der das halt auch so ein bisschen in die moderne Wissenschaft gebracht hat, auch nach Europa gebracht hat. Das, natürlich sind die wichtig, ohne die gäbe es uns nicht, aber sind das für mich inspirierende Lichtgestalten? Weniger. Also von denen, die ich jetzt alle genannt habe, am ehesten dann noch Viola Fryman, die halt so sehr diese Kinderosteopathie, ich will nicht sagen, begründet hat, aber dass eine der Frauen war, die ja da wirklich einen Fokus drauf gebracht haben und auch viel geforscht hat, sage ich mal, in Anführungszeichen. Also das war, die hat ja viel so in den 60er Jahren oder ab den 60ern schon gemacht und das war schon ganz cool. Und wenn ich so Texte von ihr lese, dann finde ich das immer sehr inspirierend, muss ich sagen. Und die hat ja auch zu meinen Ausbildungszeiten noch gelebt. Ich weiß jetzt aktuell gerade nicht, wann sie verstorben ist. Wäre eine Chance gewesen, da auch nochmal was von mitzunehmen. Und inspirierend finde ich auf jeden Fall auch, dass sie halt im hohen Alter noch gereist ist, unterrichtet hat, behandelt hat und so. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Deswegen würde ich sie von diesen ganzen Namen, gerade das sind ja alles Leute, die dann wirklich im Thema Kranio waren. Und das finde ich einerseits ein bisschen schade, ist natürlich auch schön für die Sphäre, aber so diese ganzen Persönlichkeiten, die immer hochgehalten werden, die sind ja alle dann sehr in dieser Sparte immer gewesen. Und das ist dann auch relativ einseitig, wie ich finde. da fehlen mir so ein bisschen die Leute für andere Bereiche. Wobei, da haben wir natürlich auch so einige, da kommen wir bestimmt noch drauf, aber von diesen ganzen Leuten, die ich genannt habe, sind für mich dann eher Viola Fryman eine, die vorne
steht. Ja, interessant. Aus dieser Riege habe ich Irvin Kaur nochmal mir rausgepickt als inspirierenden Forscher und Physiologen. Der war selber gar kein Osteopath, aber der hat sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie die Osteopathie dann tatsächlich funktionieren könnte. Hat dieses Wort somatische Dysfunktion ins Leben gerufen und war halt ein Pionier in der Fragestellung, okay, wie kann es denn sein, dass es körperliche Probleme gibt, ohne dass ein struktureller Schaden vorherrscht. Also wie können die Übertragungen sein? Welchen Einfluss hat das vegetative Nervensystem auf Spannkraft oder durch Blutung, Fließgeschwindigkeit von Flüssigkeiten und so weiter und so fort, und hat auch das facilitierte Segment beschrieben, dass man durch immer wiederkehrende negative Afferenzen, Umschaltschwierigkeiten und lokale Schmerzpunkte entlang der Wirbelsäule haben kann und so weiter und so fort. Und das finde ich einfach nochmal so auch inspirierend und so out of the box zu der damaligen Zeit. Und daran versuchen wir uns ja jetzt abzuarbeiten, ob man jetzt dieses Thema somatische Dysfunktion, primäre, sekundäre Dysfunktion, ob man das heute 1:1 übertragen kann, das kann man drüber streiten, aber erstmal darüber nachzudenken, welche funktionellen Zusammenhänge zu Problemen oder aber auch zu Gesundung führen kann und das zu beweisen, da hat er sich ein Leben lang hintergeklemmt und geforscht und ist erst 2004 gestorben, habe ich gesehen, also gar nicht so ganz lange her. Und das finde ich durchaus sehr, sehr cool, sehr inspirierend. Also das Thema Physiologie war auch mal eins meiner liebsten Lehrfächer damals in allen meinen Ausbildungen. Und
wirklich?
Wir versuchen ja immer alles Mögliche zu begründen und unsere Ketten zu ziehen. Und Core hat da, glaube ich, die Basis für gelegt, ja.
Okay. Ja, gut, dass du ihn dabei hast. Ich hatte überlegt. Für mich ist es aber nicht so relevant gewesen. Aber okay, cool.
Mhm. Soll ich nochmal einen weiteren machen? Aber jetzt gehen wir out of Osteopathie. Wir haben noch ein paar Kandidaten, oder ich habe ein paar Kandidaten, die meine therapeutische Arbeit beeinflusst haben, auf die ich heraufblicke und an denen ich mich orientiert habe schon früh. Und da gab es einen Menschen, über den habe ich auch schon mal vor ewigen Zeiten gesprochen, der heißt Dieter Czolek, ist der gute Mann, Physiotherapeut gewesen und war im Profifußball beim 1. FC Köln und bei Bayer Leverkusen und wurde als der Druide vom Rhein bezeichnet. Und zwar so wirklich, er sah auch so ein bisschen aus wie Miraculix. Der hatte so einen weißen, etwas längeren Vollbart, etwas schütteres Haar und der ist meistens immer mit so einem Mini-Klapprad am Platz entlang gefahren, weil ihm das zu nervig war, überall hinzulaufen. Und der hatte immer alle möglichen Tinkturen und Kräuter und sonstige Gerätschaften mit dabei und hat immer versucht, die Fußballprofis auf ganz unorthodoxe Weise zu heilen. Und das ja auch witzigerweise bei einem Verein, der Bayer Leverkusen heißt, also der Pharmazie-Club schlechthin. Und dann kommt da einer daher und setzt Blutegel an. Also es war einer, der damals angefangen hat, Blutergüsse mit Blutegeln aus dem Körper zu ziehen. Da gab es das natürlich schon, aber das hat sich bis dato noch niemand getraut, im Profisport anzuwenden. Ich weiß noch, was das für Riesenartikel in der Presse gab. Und dann hat er ein Fachbuch rausgebracht, die natürliche Sportlerapotheke. Und da blätter ich immer noch mal ganz gerne drin rum und finde es ganz, ganz interessant, worüber er einfach so sinniert, irgendwie hat mit Backpulver Fußpilz behandelt und ach, weiß der Kuckuck, was der alles angestellt hat. Und eine Anekdote, die ich auch ganz gerne immer mal zum Besten gebe, ist, Als er dann populär wurde, hat ihn die Fußballnationalmannschaft von Südkorea angeheuert und dann war er bei der Weltmeisterschaft 1994 mit in Amerika und es war so brutal heiß, es war so um die 40 Grad plus und Korea hat gegen Deutschland gespielt und Deutschland war damals amtierender Fußball-Weltmeister, haushoher Favorit und hat zur Halbzeit 3-0 geführt auch schon und dann hat Čolek alle Spieler in der Halbzeitpause in wassergetränkte Laken eingewickelt, also regelrecht mumifiziert. Also die saßen da in der Kabine und durch diese kalten Laken und die Verdunstungskälte sind die Körper ganz schnell runtergekühlt und in der zweiten Halbzeit waren die Koreaner sichtlich fitter. Ich kann mich an das Spiel tatsächlich noch erinnern, da war ich als Kind mit dabei vom Fernseher und Korea hat dann noch 2 Tore geschossen. Das Spiel geht 3-2 für Deutschland aus, was schon ein ziemlicher Skandal war und Deutschland hat in diesem Turnier auch überhaupt nicht performt und ist dann irgendwann sang- und klanglos rausgeflogen, aber der erste Bruch gab es dann, als diese zweite Halbzeit so pro Korea ausging und man sagt, dass Čolek durch diesen taktischen Move da zu beigetragen hat. Und jetzt war ich ja im Februar mit der Damen-Nationalmannschaft in Indien, wo es auch brutal heiß war. Und tatsächlich habe ich auch Laken mitgenommen, die in Eiswasser gefüllt und alle Mädels auf der Bank damit immer eingewickelt. Die fanden, also die Compliance war durchwachsen. Hinterher wurde es ein bisschen besser, als sie dann merkten, ach, tut ja tatsächlich ganz gut. Und somit bin ich von diesem Move von Čolek geprägt worden und ja, einer der inspirierenden Köpfe meiner therapeutischen Zeit.
Okay. Dann damit herzlich willkommen zum Fußball-Podcast.
Ja. Ja, es geht gleich noch weiter.
Ach, Gott. Ist der gute Mann denn schon verstorben, oder?
Nicht, dass ich wüsste, nee.
Okay, gut. Ich habe nämlich noch einen Verstorbenen dabei, der relativ jung verstorben war und ich konnte die Liste nicht machen ohne Steven Tipaldos. Der amerikanische Osteopath, Notfallmediziner, der das Faszien-Distorsionsmodell begründet hat, ist natürlich sehr offensichtlich jetzt bei mir. Aber ja, das geht nicht drum. Also einer, der keinen Nonsens gemacht hat, der was Neues entdeckt hat, wiederentdeckt hat. Jedenfalls ist er derjenige, der das sehr straight gemacht hat und sehr systematisch auf die Körpersprache geachtet hat und nicht nur auf die Körpersprache geachtet hat, sondern dann halt eben auch was sehr Handlungsorientiertes, sehr Direktes erfunden hat, nämlich wie man diese Schmerzen direkt mit den Händen behandelt. Und dann sind da diese Triggerbänder bei rausgekommen, Kontinuumsdistorsion und so weiter und so fort. Für mich ist das definitiv Osteopathie und es gibt auch Leute, die sagen, der ist der Erste nach Still, der halt ernsthaft die Osteopathie verstanden und weiterentwickelt hat, so ungefähr oder so, ne? Und dann gibt's natürlich die Leute, die sagen, das ist keine Osteopathie, das ist irgendwas anderes, das ist keine Osteopathie, das ist was für Analphabeten, das ist was für sehr stumpfe Menschen und so. Ja, richtigen Schluss habe ich da jetzt nicht, ne? Passt es da rein, passt es nicht rein? Es passt natürlich perfekt rein, weil es manuelle Behandlung ist. Und es geht definitiv in die Richtung find it, fix it, leave it alone. Dass wir das machen, was notwendig scheint und das machen wir und dann machen wir nicht noch zu viel Zinnober drumherum, was vielleicht unnötig ist. Und wir sind schnell durchaus auch, was Still ja definitiv auch war. Der hat jetzt nicht 60 Minuten die Leute auf dem Rücken legen lassen. Der hat halt in einer schnellen Frequenz gearbeitet und die Leute auch häufiger behandelt, auch mit kurzen Abständen. Also das, was wir jetzt so heute machen, ja, komm mal in 6 Wochen wieder und dann legst du dich 60 Minuten auf den Tisch und schläfst ein. Ja, das ist cool so, ist unser heutiges Setting, aber es ist halt auch nicht das, was die damals gemacht haben in den Frontiers. Und das finde ich sehr inspirierend auf jeden Fall. Es ist halt auch so einige Sachen, so Struktur und Funktion könnte man da auch wieder sehen, Dysfunktion und deswegen. Es ist eine Sache, die gut funktioniert, die sehr schnell funktioniert und auch dieses Thema der Ganzheitlichkeit, also dass wir immer noch woanders gucken müssen und die Ursprungsläsion und so weiter und so fort, das wird ja auch immer gerne Still zugeschrieben, aber Da streiten sich die Historiker und die Begutachter von Stills Texten ja auch drüber, ob er wirklich so diese Ganzheitlichkeit oder das halt einfach alles irgendwie so immer so, wie wir das heute sehen, auch wirklich gewollt und gedacht hat oder ob er halt einfach nicht nur ein schnell Hand angelegt hat und fix halt die Ursache gefunden hat. Mhm. Ja, für mich gehört er da auf jeden Fall rein.
Ja, absolut. Und ja, interessant, könnte man jetzt drüber streiten, ob das Osteopathie ist oder nicht, weil Still ja auch gesagt hat, ich unterrichte keine Techniken, sondern ich unterrichte Verständnis für den menschlichen Körper und dann ergeben sich die Techniken von alleine.
Ja, aber da würde Typ halt das ja auch wieder direkt reinpassen, weil du musst ja eigentlich nur die Philosophie verstehen, also das, wo tut es weh, was steckt dahinter, ja. Und dann brauchst du eigentlich keine 3 Grundkurse machen, theoretisch musst du nur das Prinzip verstehen und dann kannst du die Techniken
aber dann ist
sehr
es,
stark genau. variieren und an die jeweiligen Probleme
anpassen. Ja, das stimmt, aber da gibt es dann ja auch die Hardliner und das muss man sagen, das ist nicht Typ Haldos, aber die sagen, es ist eine ganz klare Zuordnung und es muss absolut diese Technik sein und es darf nichts anderes sein und nur dann ist es FDM und
ja.
Naja, gut, aber das ist jetzt heute nicht unser Thema. Auf jeden Fall absolut bin ich dabei. Weiß gar nicht, warum ich den nicht dabei habe, aber Typ Haldos prägt meine Arbeit auch tagtäglich. So ein bisschen out of the box habe ich jetzt nochmal einen Athletiktrainer mit reingebracht, und zwar Mark Verstegen aus Amerika. Auch wieder tatsächlich jemand, der im Fußball was revolutioniert hat, aber ich glaube darüber einen großen Einfluss auf die Modernisierung von Athletiktraining in Deutschland beigetragen hat. Das war so, glaube ich, um die Anfänge der 2000er, der ewige Streit vorm Sport dehnen, was mache ich danach, nach dem Sport dehnen, was machen wir an Prävention und wie auch immer. Und ich weiß noch, dass der hat Foam Rolling zum ersten Mal mit nach Deutschland gebracht. Der hat gesagt, zum Aufwärmen bewegen wir unsere Gelenke einfach nur durch. Und der hat gesagt, als Regenerationsmaßnahmen machen wir Kryotherapie und optimieren Schlafverhalten, setzen uns nochmal etwas anders an die Ernährungspläne dran. Alles, wo wir heute müde drüber lächeln, weil das schon längst etabliert ist. Aber sehr viel Neues, sehr viel Revolutionäres mit nach Deutschland gebracht. Und ich weiß noch, wie ich mir tatsächlich damals, ich bin ins Fußballstadion gegangen zu Profispielen und habe mir nur das Aufwärmtraining angeguckt. Ich habe mir hinterher auch das Spiel angeguckt, aber das Aufwärmtraining angeguckt. Und mittlerweile machen alle Mannschaften auf Basis dessen, was er damals etabliert hat, sein Aufwärmtraining. Da ist kaum noch einer, der statisch irgendwie dehnt, sondern es geht viel um Artikulation von Gelenken, von Durchbewegen, von Stretch-Impulsen und so versuche ich dann bei den Hausaufgaben für meinen Patienten auch immer so ein bisschen in so eine Richtung zu gehen, eher über das Mobilisieren in der Bewegung als durch statisches Dehnen zu arbeiten und dergleichen und noch ein paar andere Faktoren mehr. Auf jeden Fall Mark Verstegen, eine interessante Figur und Teil meiner Liste.
Mhm, sehr gut. Ich bringe mal jemanden rein oder jemanden, eine ganze Familie, die auch keine Osteopathen sind, die aber für uns sehr wichtig sind. Und das ist die Familie Stecco aus Italien.
Ja, klar, so eine Schwester aus dem Herzen.
Ja, Luigi Stecco war der Begründer, dann gefolgt von seinen Kindern, insbesondere auf der theoretischen oder auf der sehr fachlichen Ebene. Und das finde ich das Gute daran. Carla Stecco und Antonio Stecco. Die haben diese Ganzheitlichkeit, die ich eben so ein bisschen belächelt habe, muss ich zugeben, aber die sind da sehr dabei. Also diese fasziale Konnektivität durch den Körper. Von oben nach unten, nicht nur auf dem myofaszialen Bereich, sondern halt eben auch Verbindung zu Viszera, Verbindung zu Drüsengewebe, zur hormonellen Ebene, zur Psyche, zum Verstand, solche Sachen. Das haben die ziemlich betont. Und Luigi Stecco damals, der hat das halt sehr in die Praxis übersetzt und in die Praxis gebracht, auch systematisiert. Und vor allem Carla Stecco erforscht das, ist jeden Tag Anatomie unterrichten, ist eine Anatomieprofessorin. Die machen halt auch da wirklich praktische Forschung. und gehen auch sehr in die Tiefe, in die Theorie auch mit rein. Und die liefern halt Grundlagen, die wir brauchen. Und das sind aus meiner Sicht eine der wenigen, die das tun. Es gibt ja dann so manchmal alte anatomische Texte, vor allen Dingen auch so französische Anatomie. Dann wird dann von irgendwelchen anatomischen Strukturen jetzt mal irgendwas, Bohinsche Klappe oder sowas. Und das wird halt dann auch nochmal genauer nachgeforscht und geguckt und dann wird das halt auch gezeigt an Präparaten. Ja, die Verbindung haben wir hier und die Verbindung haben wir bei so und so viel Prozent der Menschen und das bedeutet das und wenn da was passiert, dann setzt sich das da so weiter fort. Da wird Grundlagen geschaffen und das wird Anatomiegeschichte geschrieben und das ist für uns Osteopathen unheimlich relevant und die machen die Forschung für uns und die vernetzen sich auch mit Osteopathen, also nicht nur mit denen, aber auch mit denen, mit Baral haben die was zusammen gemacht und mit diesen und jenen und so weiter. Das ist wichtig, die theoretische Grundlage, darauf können wir uns stützen. Und auch die Behandlung, die die machen, das finde ich auch gut. Und auch die Studien, die praktischen Studien, die die machen, weil die das nämlich verbinden. Was gibt es an theoretischer anatomischer Grundlage? Was können wir zum Beispiel, ich sage jetzt mal im MRT sichtbar machen? Können wir da fasziale Verknubbelungen sehen? Dann zum Beispiel in Fragebögen, was haben die Leute für Symptome? Dann gehen wir ran, behandeln das, diese Probleme, die wir da sichtbar machen konnten und dann gucken wir, wie geht's dem Patienten hinterher. Also nicht nur irgend so was sehr Theoretisches, sondern wirklich richtig wichtige klinische Forschung. Also es gibt Probleme, es gibt was, was wir bildgebend festlegen können und dann behandeln wir das mit unseren Händchen und dann geht es besser. Das ist sowas, was wir brauchen, wie ich finde.
Punkt. Schön gesagt.
Ja.
Der letzte auf meiner Liste, lieber Klaas, bist du.
Tatsächlich. Also, ich hab doch gesagt, lange kommt niemand
so mehr. So ist es. So, lieber Klaas, also wir rennen ja jetzt schon relativ lange parallel durch unsere berufliche Welt und der Zufall hat uns in die gleiche Osteopathie-Schule und die gleiche Klasse gespült und wir haben schnell rausgefunden, also wir waren einige der wenigen, die damals Physio und Heilpraktiker schon waren, also was jetzt nichts bedeuten sollte, aber irgendwie haben wir beide gemerkt, es matcht zwischenmenschlich und es matcht dann auch ein bisschen fachlich und wir sind beide so ein bisschen auch out of the box denkend und lassen uns gerne inspirieren, sind aber auch kritisch und sind aber auch eher Team Handfest. So, das passt da alles schon ganz gut. Und du bist tatsächlich durch einen dummen Zufall natürlich nur immer schon ein paar Schritte vor mir unterwegs gewesen. Du warst schon vor mir selbstständig. Ich glaube, du warst schon selbstständig zu dem Teil, als du mit der Osteopathie angefangen hast. Da war ich noch angestellt und dann habe ich mir ganz viel von dir abgeguckt und immer wieder Fragen gestellt und du hast mir alles Mögliche erklärt und das machst du heute noch. Und jetzt mittlerweile bin ich auch Praxisbesitzer und habe Mitarbeitende und tausche mich immer wieder gerne mit dir aus und schaue mir immer gerne an, wo du auf die Schnauze gefallen bist und versuche den Kackhaufen zu umlaufen und das gelingt mir bis jetzt immer ganz gut. Und jetzt auch das Thema mit dem Podcast, das war initial tatsächlich deine Idee und jetzt schrauben wir so ein bisschen an Fortbildungen rum und so weiter und so fort und ich frage mich immer, wo nimmt der Junge die Zeit und die Kraft her, das alles zu wuppen? Und das inspiriert mich auf jeden Fall. Da versuche ich hinterher zu laufen. Macht mir viel Spaß. Weitermachen.
Ah, oh, Dennis, wie schön. Ja, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass ich für dich da sein kann. Ja. Und ich auch von dir lerne. Keine Frage, definitiv. Ja. Genau, ich habe irgendwann mal gesagt, Dennis, irgendwann ziehe ich dich mit hoch an die Spitze. Habe ich natürlich spaßeshalber ironisch gesagt. Aber nein, das freut mich. Ich habe ja auch dadurch Spaß am Unterrichten entdeckt. Also jetzt nicht nur dadurch, aber den habe ich. Und das finde ich cool, wenn ich irgendwie meine Erfahrung, die ich ja nun mal gemacht habe, positiver und negativer Natur, wenn ich das weitergeben kann und Leute davon lernen und so. Ja, cool. Danke dir.
Okay.
Wen ich noch erwähnen möchte, der noch am Leben ist, das ist Francesco Ceritelli. Den hatten wir auch schon mal im Interview hier. Und das muss ich sagen, ähnlich wie ich eben über die Steckos geschwärmt habe, so könnte ich jetzt auch über ihn schwärmen. Ich kenne ihn persönlich nur sehr kurz, aber ich habe mit ihm ein paar Mal gesprochen und so. Fand das immer auch sehr nett, sehr, bescheiden auch bei allem, was er gemacht hat. Und er ist halt auch einer, So stelle ich mir Osteopathen vor, also ein praktisch arbeitender, integrativer Osteopath, der alles, was man so in Osteopathie hat, das wendet er an, ist jeden Tag am Patienten, behandelt Kinder, behandelt Babys, behandelt Erwachsene, behandelt Sportler und vernetzt sich auch sehr viel mit Forschern aus fast allen Kontinenten, könnte man sagen, Europa, Amerika, Australien. Und er ist derjenige, der für uns die Osteopathie, denke ich mal, handfest machen wird oder da auf jeden Fall damit wichtigen Teil dabei hat. Also heutzutage ist es ja nun mal leider so, man kann über diese moderne Evidenz und Wissenschaft und so, kann man auch sehr viele kritische Sachen sagen, aber wenn wir halt irgendwie eine Art Anerkennung haben wollen, dann müssen wir dieses Spiel mitspielen, dieselbe Sprache sprechen wie die medizinische Wissenschaft. Und das tut er und das macht er und da publiziert er und da macht er halt einfach auch ist nicht so einer, der sagt, ja, alles Quatsch und so, kranialer Rhythmus, alles doof und irgendwie kann man nicht begründen und so. Er versucht das halt wirklich zu begründen. Und ein so ein Beispiel ist so diese Interozeption, die er erforscht hatte. Ich meine, das war seine Doktorarbeit oder irgendwas. Also ganz kurz zum Versuchsaufbau. Da haben sie Patienten in ein funktionelles MRT gelegt, wo halt die Hirnströme im funktionellen MRT nachgewiesen wurden. Und dann hat einer an den Füßen angefasst und die eine Gruppe, der Behandler, hat halt an den Füßen angefasst und es hat darüber gestrichen und der sollte halt dann ganz genau spüren, wie fühlt sich die Haut an? Ist die warm? Ist die kalt? Ist die schweißig? Ist die dieses? Ist die jenes? Also ganz genau so diese Beschaffenheit spüren. Und dann haben sie gesehen, ja, bei den Leuten passiert sehr viel in diesen Gehirnbereichen, die für die Interozeption, also für die eigene Körperwahrnehmung verantwortlich ist. Was, ne? Das konnte man messen. Dann haben sie eine andere Patientengruppe ins MRT gelegt und dann hat derjenige sich nicht darauf konzentriert, wie sich das anfühlt, sondern einfach nur da so rüber gestrichen und hatte halt Sounds auf dem Ohr, der musste halt Pieptöne im Kopfhörer zählen, also war nicht konzentriert, nicht fokussiert auf den Patienten und siehe da, die Interozeption war deutlich weniger aktiv. So, ne? Also das ist wirklich um die Ecke gedacht und ans Patienten wohl gedacht, aber auch an uns Behandler gedacht und dass dieser Fokus so, ne, diese Zuwendung, dieses drauf konzentrieren, dieses Palpieren, dass das wichtig ist. Und das ist jetzt auch wirklich nur ein Beispiel von den Sachen, die er so macht. Der publiziert, der ist noch ein recht junger Typ, muss man auch sagen, und publiziert immer noch sehr viel, vernetzt sich viel und das, da gerate ich ins Schwärmen, weil für mich ist sowas das, was wir brauchen. Echte Praktika, echte integrative Behandlung von Osteopathie, Respekt vor den Wurzeln und Respekt vor der Moderne und ein zugewandtes Arbeiten mit der modernen Wissenschaft, Neurowissenschaften, weil diese ganzen Sachen, die vor ein paar Jahren, Jahrzehnten halt irgendwie noch verschrien oder als esoterisch abgegolten waren, die sind jetzt wieder im Zentrum der Forschung, weil man halt manche Sachen jetzt mittlerweile darstellen kann, die man vor ein paar Jahren noch nicht darstellen konnte. Und da kommen wir ins Spiel und da sehe ich eine strahlende Zukunft für uns.
Ja, gut, dass mal einer optimistisch ist in der Entwicklung der Osteopathie.
Ja, das gibt es. Ne? Das ist nicht leicht, das ist schwierig, das ist teuer auch und so. Und da braucht es Menschen, die das machen. Und dann, sage ich mal so, dann werden diese ganzen Leute, die die Osteopathie totgeschwiegen haben, die werden, wie sagt man, nicht einen Besen fressen müssen, aber die eigenen Worte fressen müssen, so ungefähr. Ich sage immer, das dicke Ende kommt noch, so ungefähr.
Alright, okay. Das quoten wir mal und dann gucken wir mal, was in 10 Jahren dabei rumkommt.
Ja, genau. Und so ein bisschen müsste man auch eigentlich der Arbeitsgruppe um Holger Pelztin auch sagen, ne? Die machen eigentlich auch genau das. So, das sind auch alles Praktika. Und dieser Rhythmus, den es seit den 30er Jahren oder noch länger halt irgendwie beschrieben gibt, wo ganz viel zu gesagt wurde, jetzt haben wir da eine physiologische Grundlage, die messbar ist, die reproduzierbar ist, die ab die Variable durch den Behandler, durch die Behandlerin ist, das steckt noch in den Kinderschuhen, aber genau sowas brauchen wir. Und das geht in die richtige Richtung. Und da wird mir noch zu wenig drüber gesprochen. Das wird mir auch zu wenig berücksichtigt in der Lehre, im Alltag, in der Osteopathie. Ja, da gerate ich nicht umsonst ins Schwärmen, finde ich.
Ja, sehr schön. Alles klar. Gut, viele prägende, gute Köpfe genannt. Ich glaube, da gibt es noch eine Reihe mehr. Und
es ja, ist ganz viele, die wir nicht genannt haben, wie immer.
Thema, und so. Aber ja, schon schon interessant, dass wir immer wieder auch auf verschiedene ähnliche Menschen zurückkommen. Ja, wir stehen beide auch schon tatsächlich für einen gewissen Behandlungsstil, der nicht ausschließlich und exklusiv die Osteopathie repräsentiert, sondern einen bestimmten Zweig davon. Und das wird uns ja manchmal im Podcast ein bisschen vorgeworfen, dass wir manchmal etwas eindimensional sind, aber wir sind halt auch einfache eindimensionale Dudes. Und die Schiene fahren wir aber auch konsequent und kommen damit auch zum Ziel.
Ja,
von daher, da kommen wir her, da gehen wir hin. Mal gucken, ob da irgendwo auf der Schiene nochmal eine Weiche kommt und wir noch durch andere Dinge inspiriert werden. Und wir vielleicht, wenn wir den Olymp nochmal in 10 Jahren auftun, ob wir dann sagen, hands off, nur noch Spiritualität und nur noch Reden oder nur noch Bachblüten, wer weiß.
Ja, fühl ich sehe mich da schon durchaus.
Ja, fühl ich auch. Ja. Gut, klar, cool. Wir machen eine kurze Pause.
Zeit für ein Päuschen.
Und dann wird noch ein bisschen gerappt. Bis gleich.
Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnung entgegennimmt oder auf Überweisungen die Rechnung erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus.
Willkommen zurück. Lieber Klaas, es ist Sommer. Es ist Zeit für Entspannung, für ein bisschen Spaß, für ein bisschen Kopf-Yoga. Und ich möchte mal eine neue Rubrik einführen, und zwar das Spiel Welche Struktur bin ich? Es geht darum, dass du rausfinden musst, welche Struktur im Körper ich mir überlegt habe. Du hast 10 Frageversuche. Eine Antwort, die du gibst, ist ein Frageversuch sozusagen. Also du hast 10 Interaktionsversuche und ich darf nur mit Ja oder Nein beantworten deine Fragen. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Ich habe mir erstmal was relativ Unspektakuläres überlegt. Bist du bereit, mir auf die Fersen zu schleichen und dir zu überlegen, welche Struktur ich mir überlegt habe?
Ja, probieren wir es mal aus. Da geht es auch darum, strategisch zu fragen.
Korrekt.
Dann, ne? Das ist immer so, auch bei hier, wie sagt man, Gesellschaftsspielen oder sowas oder hier diese Spiele. So Spieleabende war nie so mein Ding.
Ich liebe es.
Ich weiß, da unterscheiden wir uns.
Ja.
Okay. Knochen?
Nein.
Okay. Viszeral?
Nein.
Och komm, das fängt ja schon echt bescheiden an. Zum Nervensystem gehörend?
Nein.
In der oberen Hälfte?
Nein.
Okay, also in der unteren Hälfte, das weiß ich schon mal, das war keine Frage. Okay, also nicht visceral, nicht Nervensystem, kein Knochen. Ich bin ein Muskel.
Ist das eine Frage oder was soll ich damit machen?
Eine Frage. Bin ich eine myofasziale Struktur?
Ja.
Okay, myofasziale Struktur der unteren Hälfte. Unterhalb des Knies?
Nein.
Okay, das Spiel ist nichts für mich.
Ey, super, du bist voll gut. Du bist schon 6 Dinger okay. Hast du, 4 Dinger hast du noch.
Ja, okay, also zwischen Knie und Becken würde ich sagen, myofasziale Struktur. Kann ich mich kontrahieren?
Ja.
Okay. Gehöre ich zum Becken?
Ja. So, 2 hast du noch. Jetzt du musst auch konkret werden, Bro.
Okay. Gehöre ich zum Beckenboden?
Nein.
Bin ich der Gluteus Maximus?
Ah, nein. Das waren deine 10 Fragemöglichkeiten. Schade, schade. Es wäre Piriformis gewesen. Nur ganz nah.
Ist so schlecht, ne?
Ja.
Ah, okay, aber über Beckenboden könnte man so ein bisschen streiten. Da könnte man
indifferent. Ja, siehst du, da geht's nämlich los. Dann können wir uns drüber unterhalten. Natürlich, ja, irgendwie habe ich einen Einfluss auch, aber ist eigentlich kein klassischer Beckenbodenmuskel.
Ja. Na gut, okay, schon mal halbwegs richtige Region.
Ja, stark, okay. Ja. Ich sehe schon das Potenzial. Nächste Mal fragst du mich. So.
Ja, mach mal. Musik, nicht wahr?
Ja, los geht's. Ja,
bevor ich jetzt auch noch heute die Kette wieder lösen muss, okay, na gut. Songs, die ganzen Leute, die im Olymp sitzen, das sind unsere Gurus und in der Musik gibt es auch einen Guru, ein Teil von Gangsta, zusammen mit DJ Premier, aber hat auch Solo-Sachen gemacht und ein Song, der mir reingespielt wurde diese Woche, ist The Anthem von Guru, ein Rap. Song.
Also geil, du mit deiner Knastmusik, Alter. Super.
Ach, jetzt komm. Ja. 90er oder 2000er. Ja, alles gut, alles gut. Ja, und es bleibt auch dabei. Das neue Album vom Rake One ist seit einer Woche raus. Ich habe das Album so ein bisschen durchgehört. Es gibt einen einzigen Song, der mir gefällt. Und das ist Beer Hill.
Alright.
Nicht Bier, sondern das Tier. Auch sowas könnte man sagen, so der Hügel der Olymp passt auch dazu, wie ich finde.
Stark.
Gut, dann komm du mit ein bisschen was Zartbeseiteterem.
Ja, also du bist Gangster-Rap, ich bin immer Sport. Ich war jetzt unter der Woche bei der Beach Volleyball World Pro Tour, die in Hamburg stattfindet, im Roten Baum Tennisstadion. Und habe die Olympiasilbermedaillengewinner Elas und Wickler gesehen, wie die 3 Matchbälle abgewehrt haben und das Spiel noch in letzter Sekunde gewonnen haben. Und ähnlich wie beim Tennis ist es so, wenn du da sitzt, drehen alle den Kopf immer nach rechts, links und dazu habe ich den Track Wandering Eye von Fat Freddy's Drop mir rausgesucht und den packe ich auf die Playlist. Und ansonsten im April bin ich Marathon gelaufen, seitdem habe ich auch diffuse myofasziale Themen mit meinem Bein. Aktuell ist Patellasehne das Thema. Es ist jetzt, nachdem meine Kollegen da mich schon wirklich malträtiert haben, es ist ein bisschen besser geworden und ich schiebe es jetzt auch, ich weiß, das ist völlig falsch, aber ich schiebe es einfach aus Alter und die beiden Rapper vom Blumentopf, Roger und Shu, haben zusammen einen Duo-Track gemacht, der heißt Deine Jungs, meine Jungs und in diesem Track ist eine Passage: Deine Jungs scheißen auf die Spätfolgen und meine Jungs leiden an den Spätfolgen und so fühle ich mich manchmal zu langsam. Steigt die Kurve nicht, sondern die Leistungskurve fällt langsam ab und wir müssen aufpassen, dass es eine sanfte Landung wird und kein senkrechter Sturzflug. Und das sind meine beiden Tracks für diese Woche. Und mein Job ist es, dir eine Kette zu geben, lieber Klaas. Und
ich versuche, einen schnellen Abschluss zu finden.
Da du so ein Brain bist, machen wir mal das Gehirn und
Gehirn.
Damit du jetzt nicht einen ewig langen Bogen ziehen musst, gehen wir mal einfach weiter Richtung Brustkorb, such dir was aus, gib mir eine osteopathische Kette vom Gehirn zum Brustkorb.
Okay. Lass uns das kurz und knackig machen. Wer noch nicht in die Folge von mir und Maximilian Plattner reingehört hatte, er hatte ein Thema, ein Detail gesagt, was mir vorher völlig unbekannt war. Und zwar, dass sich der Musculus transversus thoracis, der sich auf der Innenseite vom Thorax vorne unterm Sternum befindet, so ein Ausatemhilfsmuskel, da können wir mit unseren Händchen nicht direkt ran, aber der zieht sich bei Stress zusammen. Nicht verwunderlich eigentlich, ne? Wenn man bei Stress flach atmet, nicht tief atmen kann und so. Und naja, das Gehirn ist unser Stressorgan oder eines unserer Stressorgane. Noradrenalin, Cortisol, glaube ich, Hypothalamus und so. Das wird auf jeden Fall, diese Stresskaskade wird da in den Gang gesetzt.
Cortisol eher nicht, aber ja.
Ja, indirekt, ne? Also ja. Hypothalamus ist auf jeden Fall eines der der Struktur, ne, was da auf jeden Fall mit am Feuern ist, am Arbeiten ist. Und dann zieht sich der Brustkorb zusammen.
Okay.
Ja. Gut. Ja, und dann können wir entweder mit unseren Händchen das Gehirn, den Hypothalamus behandeln. Easy peasy.
Aha, easy peasy. Okay, okay.
Oder die Leute ein bisschen tief atmen lassen.
Ah, und darüber das Gehirn zur Ruhe bringen. Macht auch Sinn.
Ja, das klappt auf jeden Fall.
Nicht nur mal Parasympathikus, meinst du? Ist auch nur fasziale Kette.
100% das Gewebe, ne? Die Zweigstellen des Gehirns, das sagte Still schon, sind die Faszien. Unter anderem, wer die Faszien behandelt, behandelt auch das Gehirn.
Awesome. Klasse, ja, in diesem Sinne. Genau. Ich gehe jetzt auch ein bisschen Gehirn behandeln auf verschiedene Arten und Weisen. gibt uns gerne Rückmeldungen auf all das, was wir so produzieren, gibt uns Feedback, schreibt uns, gibt uns Sterne, spendet.
Ja, danke nochmal für die Spenden, die reinkamen. Da kam jetzt nochmal wieder was durch. Unter in der Folgenbeschreibung unten ein Link Ko-fi, wo ihr uns, wenn ihr möchtet, einen Kaffee ausgeben könnt. Und da freuen wir uns drüber.
Okay, in diesem Sinne. Trinken wir jetzt einen davon. Tschüss.
Ciao.